1. Korinther 3, Abvers 9. Geht's, Nora? Hörst du mich? Nora, hörst du mich? Warte. So, also, dann fange ich schon mal an. Danke, Vater, dass du jetzt zu uns reden willst. Ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Du bist hier mitten unter uns. Ich bitte dich, dass du durch mich redest, dass nicht irgendwas von mir kommt, sondern dass es deine Worte sind, die ich hören und das aufnehmen kann. Aber ich danke dir, dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir deine Stimme hören und das aufnehmen können, was du uns sagen willst. Amen. Also ab Vers 9, 1. Korinther 3. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also mit wir ist Paulus gemeint und seine Mitarbeiter damals. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Mit ihr ist die Gemeinde in Korinth gemeint. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeglicher sehe zu, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil es durchs Feuer offenbar wird. Und welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erproben. Wird jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Und ab Vers 16 ist das jetzt der neue Abschnitt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Dünkt sich jemand unter euch weise zu sein in dieser Welt seid, so werde er ein Tor, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie eitel sind. So brüste sich nun niemand mit Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos, Kephas oder Petrus oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christi aber ist Gottes. Also ich habe bewusst aus Vers 9 oder ab Vers 9 schon gelesen, um die Aussagen und Bilder, die Paulus bringt, dass wir die verstehen können. Paulus beschreibt hier zwei Seiten. Auf der einen Seite er als Mitarbeiter, der den Menschen in Korinth gedient hat, oder Apollos, der auch in Korinth gedient hat, auf der anderen Seite die Menschen, die er dort getroffen hat, in diesem Fall die Gemeinde in Korinth. Er bezeichnet sie als Ackerfeld oder als Gottes Bau, später dann auch als Tempel. Doch durch die Gnade Gottes hat Paulus den Grund gelegt als ein weiser Baumeister, sodass ein anderer darauf weiterbauen konnte. In diesem Fall war es Apollos, deswegen waren auch die Diskussionen bei den Korinthern, wer ist jetzt der richtige Apollos oder Paulus oder Petrus und so weiter. Auf jeden Fall, Apollos konnte auf diesem Grund, den Paulus gelegt hat, weiterbauen. Paulus hat einen soliden Grund gelegt, und zwar Jesus Christus. Der einzige Grund, der Bestand hat in dieser Welt letztendlich. Wir können auf viele Fundamente bauen, aber letztendlich der einzige Grund, der Bestand hat, ist in Jesus Christus. Und Jetzt ändert sich das Bild von dem Ackerfeld. Er bezeichnet uns am Anfang als Ackerfeld oder Gottes Bau oder Tempel. Und die Herausforderung an jeden persönlich war, und mit was und wie baue ich auf diesen Grund? Und dazu möchte ich nochmal den Vers 12 lesen, da wird es nämlich beschrieben. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird eines jeden Werk offenbar werden. Diese Entscheidung treffen wir, solange wir leben. Mit was für Materialien bauen wir? Außerdem, wenn wir mit gutem Material bauen, werden wir selbst zu Mitarbeitern, die wiederum anderen einen guten Grund legen können und bei anderen das vorbereiten können, aber alles durch Gottes Gnade, nicht durch uns selbst. Also es heißt, wenn wir mit gutem Material bauen, sind wir befähigt, letztendlich auch anderen einen guten Grund zu bieten. Wenn wir schlechte Materialien verwenden, steht ja hier, es wird durchs Feuer offenbar werden. Und ihr wisst selber, Holz, Heu und Stroh brennt sehr gut. Und Gold, Silber und edle Steine brennen nicht. Sie werden eher geläutert. Ab Vers 16, da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und ich finde es interessant, dieses Bild, das Paulus hier benutzt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Ich habe mal nachgeschaut, wie das im Alten Testament war, als der Tempel Gottes eingeweiht wurde. Und ich fand es eine ganz interessante Stelle in 1. Könige 8, 10 und 11. Da wird es beschrieben, wie das damals war, als der Tempel eingeweiht wurde. Erste Könige 8, Abvers 10. So, da steht, als aber die Priester aus dem Heiligtum traten, also hier wird berichtet, wie der Umzug war von Silo nach Jerusalem, dass sie alle Geräte und die Bundeslade und alles gebracht haben und die Priester im Prinzip diese Räumlichkeiten eingeräumt haben, dann steht hier, als aber die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, also dass die Priester wegen der Wolke nicht hintreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und das fand ich richtig krass, wenn Paulus uns als Tempel bezeichnet und das Beispiel, wie das damals war, als Gott selber in den Tempel sichtbar eingezogen ist. Die Herrlichkeit Gottes hat den Raum dazu so erfüllt, dass die Leute, die eigentlich ihren Dienst, ihre Opfer und so weiter tun wollten, nichts mehr tun konnten. Entweder weil alles voll Rauch oder Nebel oder keine Ahnung, es wird als Wolke bezeichnet, aber sie konnte nicht mehr in diesen Raum betreten, weil das eben da war. Und es war sichtbar, offensichtlich für jedermann, dass Gott hier in seinen Raum eingezogen ist. Und wenn wir das auf uns übertragen, wenn hier steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, dann heißt es, wenn Gott in unser Leben einzieht, dann verändert sich etwas, und zwar zum Guten hin. Weil Gott ist ja nicht in den Tempel gezogen, um irgendwas durcheinander zu machen, sondern er war dann im Volk sichtbar gegenwärtig, zumindest zu diesem Zeitpunkt damals. Jetzt, wie gehen wir damit um, mit dieser ganzen Geschichte? Wenn der Geist Gottes in uns wohnt, muss das sichtbar sein. Die Frage ist, was trifft der Heilige Geist in unserem Leben, in unserem Tempel an? Und wenn wir sagen, ja, wir haben unser Leben Jesus übergeben und der Geist Gottes zieht in unser Leben ein, dann ist es ja natürlich sehr wichtig, was trifft er hier alles an. Ordentlich, statt ordentlich aufgeräumt, wenn ein Neubau frisch bezogen wird, dann sind alle Räume mal leer. Oder ist er voller Unrat? Unser Leben war ja vorher anders. Wir hatten ja unser altes Leben ohne Gott und wir haben Entscheidungen getroffen für Gott. Also ist es praktisch wie ein Umzug. Ich habe damals auch ein Haus bezogen, wo noch aller Groß drin gestanden ist. Also hat man da erst wegräumen müssen, bevor wir unsere Wenigkeiten damals einziehen konnten. Und das Bild trifft auch hier sehr gut. Was ist noch an Hinterlassenschaften in unserem Leben? Ist noch viel Unrat da? Schlechte Geheimnisse, verborgene Schuld, Selbstgerechtigkeit, Stolz? Wie am Anfang erwähnt, der Grund ist gelegt, das Fundament ist Jesus Christus. Und das alles ohne unser Zutun. Also es heißt jetzt ganz klar, was haben wir in unserem Leben noch, damit der Heilige Geist tatsächlich komplett Wohnung beziehen kann. Und wenn ich sage, schlechte Geheimnisse, verborgene Schuld, prüft euch bitte selber, jeder für sich, was ist in meinem Leben noch da an Lebenslügen, die ich mir schon immer vorgesagt habe, das ist so, oder Menschen mir vorgesagt hat, du kannst sowieso nichts, letztendlich eine Lebenslüge, oder irgendwelche Verletzungen, schlechte Geheimnisse, irgendwie, dass wir gemobbt wurden und das immer runtergeschluckt haben oder Missbrauch da war oder tausend andere Dinge, die unser Leben in eine Richtung bringen, ja zum Teil sogar richtig kaputt gemacht haben. Und wenn das nicht zum Vorschein kommt und nicht bereinigt wird, dann ist es einfach noch da. Der Heilige Geist zieht ein und viel Unrat, manches ist durchaus auch weg, ist noch da. Von daher ist es ganz wichtig, wenn der Heilige Geist in unser Leben einzieht, dass Buße da ist, dass wir die Dinge ausgeräumt haben. Jetzt, was machen wir mit dem Fundament? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir geben unser Leben Jesus. Wir haben das Fundament, auf dem wir bauen können. Man kann auch ein Fundament machen und gar nichts drauf bauen. Dann ist immer noch ein Fundament da, aber es steht nichts drauf. Es wird kein Haus drauf gebaut. Die nächste Möglichkeit, etwas Eigenes, das vom Menschen gut aussieht. Also ich kann sehr gut auch ein Haus bauen, das nach außen hin sehr gut aussieht, aber ich habe es selber gebaut, nicht Gott hat es gebaut. Oder bauen wir das, was Gott will und leben wir seine vorbereitenden Wege, die wir tun sollen, die er uns aufträgt. In Vers 17 steht ja, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und ich finde, das ist eine unglaublich klare Aussage von Paulus, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt. Wie können wir Gottes Tempel zerstören? Der Tempel besteht aus lebendigen Steinen. Und dazu lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zum heiligen Priestertum, um geistliche Opfer zu opfern, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Also die Aufforderung hier, lasst uns aufbauen als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Alle, die wir hier sitzen, sind Bausteine in Gottes Haus. Und wenn sie gegeneinander sind, diese Steine, das kann niemals funktionieren. Sie halten den Bau damit nicht zusammen. In jedem Haus, wo mit dem Hammer geschafft wird, gibt irgendwann irgendwas nach. Jeder hat sich ja mal das mitgekriegt, wenn ein Durchbruch an der Wand gemacht wird, dann gebe die Steine einfach nach. Und wenn sie noch so gut gebaut und mit Mörtel versehen wurde und es richtig stabil war, mit der Zeit ist ein Loch drin. Wenn wir dann den Vers weiterlesen, 1. Petrus 2, Vers 6, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, wertvollen Eckstein. Und dieser wertvolle Eckstein ist ja Jesus. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Wenn wir auf diesen Eckstein aufbauen, dann hat es auf jeden Fall mal ein gutes Fundament. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, wenn wir Bausteine in Gottes Haus sein, hat jeder seinen Platz, den er ausfüllen soll. Ich werde getragen von den Steinen unter mir und ich trage Steine, die auf mir sitzen, so in dem Bild gesprochen. Wie sieht das aus, wenn wir den Tempel zerstören und mit der Warnung, den wird Gott verderben? Ich finde es sehr klare Aussage. Wenn wir den Tempel zerstören, wird uns Gott verderben oder zerstören. Was ist das, was den Tempel zerstört? Auf jeden Fall Streit zerstört den Tempel, Rechthaberei, Egoismus, Lieblosigkeit, Irrlehren, Entscheidungen, die gegen Gottes Wort sind, zum Beispiel Abtreibung, Scheidung, unvergebene Schuld, also Nichtbereitschaft zu vergeben. All diese Dinge verderben Gottes Bau. Und wenn wir das zulassen in unserem Leben und das nicht rechtzeitig stoppen, dann wird Gottes Bau und letztendlich sein Werk zerstört. Und es trifft dann auch zu, den wird Gott verderben. Das wird jedem Einzelnen, der das tut, zum Schaden sein. Entscheidungen, die gegen Gottes Wort sind, führen dazu, dass Gott sich gegen uns stellt. Und das hat sichtbare Auswirkungen in unserem Leben zu unserem Nachteil. Und ich finde es interessant, ohne irgendwelche Namen zu nennen, ich bin jetzt auch immerhin schon über 60 Jahre alt, kann auf ein Stück Leben zurückblicken. Ich kenne ganz viele Leute, die irgendwann eine Entscheidung getroffen haben, wo ich gedacht habe, wow, das werde ich jetzt nicht machen. Und wenn man dann das Leben von den Personen weiter betrachten kann und die Möglichkeit hat, dann merkt man, je länger, je mehr, das war zum Nachteil für diese Person, diese Entscheidung so oder so zu treffen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir als Brüder und Schwestern untereinander uns korrigieren und helfen, aber manchmal ist die Möglichkeit nicht da oder die Warnung oder die Hilfestellung wird in den Wind geschlagen. Weil aber unser Leben heilig sein soll und wir Gottes Tempel sind, sollen wir so leben, dass das gar nicht eintritt. Und Gott hat ja seinem Volk damals auch gesagt, als er in den Tempel eingezogen ist und auch vorher schon, wenn ihr meine Gebote haltet, damals ist es ums Alte Testament gegangen, dann bin ich bei euch. Ihr werdet geschützt sein, ihr werdet gesegnet sein und so weiter. Und letztendlich ist es auch heute noch so, wenn wir uns gegen Gott stellen und nicht in seine Wege wandeln, und zwar nicht mehr unter dem Gesetz, sondern in einer Freiheit, dann werden wir von Gott die Begleitung erfahren, die wir brauchen. Wenn wir das nicht tun, wird es auf jeden Fall zu unserem Nachteil sein. Vers 18, wieder aufschlagen, 1. Korinther 3, Vers 18, da steht, niemand betrüge sich selbst. Für was können wir, oder mit was können wir uns betrügen? Dünkt sich jemand unter euch weise zu sein in dieser Weltzeit, so werde er ein Tor, damit er weise werde. Also auch hier sehen wir ganz deutlich die Aussage von der Bibel, das Gesetz, das hier in dieser Welt gilt, auf den Kopf zu stellen. Nicht derjenige, der meint, er hat besondere Kapazität und ist vor Menschen ein weiser Mann, ist der angesehene Mann bei Gott, sondern der, der sich zum Toren macht vor Gott. Selber auch in Bezug auf Leitung, wenn Gott sagt, wir sollen diejenigen, die Leitung haben, aller Diener sein. Auch eine Umkehrung von dem weltlichen Gesetz. Oder wenn es darum geht, mit diesem schnöden Mammon, gebt alles und ihr werdet alles bekommen. Auch komplett konträr zu dem, was die Welt sagt, raffen, 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 sondern geben. Und dann werden wir besitzen. Eine interessante Geschichte, das zu praktizieren und zu erleben, dass es tatsächlich so ist und auch funktioniert. Weil Gott hat uns ja unsere Mittel zur Verfügung gestellt. Weisheit hatte ja damals einen hohen Stellenwert bei den Griechen. Sie hat aber ein ganz großes Potenzial gehabt, Spaltung zu verursachen. Wer sich für weise einschätzt, der stellt sich über andere. Das ist auf jeden Fall in dieser Welt gang und gäbe. Jeder will schlauer sein wie der andere und stellt sich damit über den Nächsten. Deshalb ist menschliche Weisheit hinderlich im Reich Gottes, wenn sie überheblich macht. Das heißt nicht, dass wir die Weisheit, die wir durch Lernen, durch Bibelstudium oder andere Dinge, wenn wir einen Beruf lernen, erlernen wir auch ein Stück Weisheit. Und wenn wir längere Zeit leben, bekommen wir auch Lebensweisheit. Aber sie soll unter dem stehen, was Gott will und nicht uns überheblich machen, dass wir denken, wir sind jetzt so alt, uns kann nichts mehr passieren, wir wissen alles, wir haben alles durchgemacht. Das macht überheblich. Vers 19 bis 20, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie eitel sind. Die Herausforderung ist nicht, auf unsere eigene Weisheit etwas uns einzubilden, sondern die göttliche Weisheit zu suchen. Alles andere macht uns eitel. Vers 21 bis 23, so brüste sich nun niemand mit Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos, Kephas bzw. Petrus oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gott. Vorsicht, wo Menschen zu sehr im Mittelpunkt stehen. Und auch das beobachten wir immer wieder. Es sind bekannte Prediger und Brüder da, die wirklich auch ein Wort von Gott zu sagen haben. Und sie wären oftmals unglaublich verehrt. Ah, wenn ich zu dem gehe, dann bekomme ich das alles, was ich brauche. Und er hat so einen gesalbten Dienst und so weiter. Paulus verwahrt sich dagegen. Es soll sich niemand mit irgendwelchen Menschen brüsten, sondern wir sind unter Christus. Er ist derjenige, der uns leiten und dienen soll. Und ich denke auch immer wieder, beobachte es auch hier in der Gemeinde, der Wunsch, ihr seid ja die Älteste hier und ihr sagt uns, was wir machen sollen. Nein, Jesus ist unser Hirte und er sagt, was wir machen sollen und nicht wir. Also wir wollen uns ganz bewusst unter Jesus stellen, nicht unter der Wilfried oder der Martin oder Dave oder ganz egal, wie die Leute alle heißen, sondern Jesus ist derjenige, der uns leiten soll. Er soll die Gemeinde führen und der Heilige Geist wird dazu dienen, der ja in uns wohnt, wenn wir unser Leib ein Tempel ist, wo der Geist Gottes drin wohnt, dann wird er uns auch führen in alle Wahrheit und uns helfen, unser Leben so zu gestalten, dass es gut ist. Es geht nur um Jesus, Gottes Sohn. Amen. Danke, Vater, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Und ich danke dir, dass du immer wieder sehr deutlich zu uns redest, uns warnst, Dinge zu tun, die schlecht sind, die uns Nachteile bringen, die uns wegbringen von dir. Hilf, dass wir das in unserem Leben erkennen und vor dich bringen, dass es unter deine Buße und an deine Vergebung kommt und dass wir das ablegen können, sodass wir frei sind vor dir, dass unser Tempel rein und geheiligt ist. Danke, Herr, dass du uns da Weisheit gibst und dass dieses Wort uns auch hilft, ja, das umzusetzen und zu leben, dass wir nicht irgendwo was vorgaukeln und leben, das gar nicht dem entspricht, was du willst. Danke dir, Vater, für deine Liebe und Treue, für dein Wort, das du uns gibst und für all die Hinweise, uns so zu verändern, dass wir dir ähnlicher werden. Amen.